schön, wieder hier zu sein.
Ja, schön. Wir sind wieder in Sachen Podcast unterwegs. Also wir machen das gemeinsam im Gespräch und setzen das fort, was wir schon zweimal begonnen haben, nämlich den Propheten Elia uns anzugucken. Und du machst so die kleine Rückschau, ne? Was bisher geschah.
Was bisher geschah. Ja. Wir versetzen uns ins 9. Jahrhundert vor Christus. Israel, Wüste, ein König Ahab, der alles andere war, als dass er den Willen Gottes getan hat, hat Isabel geheiratet, sage ich mal so aus außenpolitischen Gründen. Die Isabel war die Tochter von einem Volk, was Baal angebetet hat, und mit dieser Tochter kam dann auch wahrscheinlich auch der ganze Baalskult nach Israel und die ganzen Baalspropheten. Elia wurde zu Ahab geschickt, hat gesagt, es regnet nicht mehr, 3 Jahre lang, obwohl dein Gott ja der Baalsgott, der Gott der Fruchtbarkeit ist. Elia ist in die Wüste gegangen, ist dort versorgt worden von den Raben am Bach, dann ist irgendwann der Bach ausgetrocknet und Elia wurde geschickt in die Nähe von Samaria, wo eben die Hauptstadt der Baalspriester war, und dort von einer Witwe versorgt, auch nicht ganz selbstverständlich. Und bei der Witwe ist das Essen nicht ausgegangen und ja, da leben wir jetzt gerade erlebt. Elia lebt bei der Witwe und kriegt ein bisschen was zu essen.
Ja, und wird bestens versorgt.
Und wird versorgt.
Und da setzen wir den heutigen Teil an, und vorhin haben wir mal gesagt, es ist so eine Art betreutes Lesen. Also wir haben heute tatsächlich einiges an Text mit dabei, denn das, wie die Bibel beschreibt, was jetzt passiert, kann man schlecht in eigene Worte fassen, jedenfalls nicht, dass es entweder ist es länger oder einfach nicht so gut. Wir haben deswegen ein bisschen was vorbereitet, um zu schauen.
Aber ich glaube, wir müssen noch sagen, oder? Das wird heute ziemlich brutal, wenn irgendwie Kinder unter 16 da sind, müssen halt gucken, wie sie dann damit klarkommen. Aber ist ja niemand allein, oder? Sind alle begleitet? Gut.
Ja, also, ja, es wird an einer Stelle wird es mal ein bisschen heftiger. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Geschichte, wie das Volk Israel wieder zurückfindet oder zurückgefunden wird. Also unterm Strich dann doch etwas Gutes. Und regnen wird es ganz am Schluss auch nochmal.
Okay.
Ja, ich habe mich orientiert am Text der Elberfelder Bibel, weil die relativ nah am Urtext ist. Und ich denke, gerade bei dieser Geschichte ist das wichtig. Dieses Kapitel 18 hat zwei Zwischenüberschriften. Die eine ist Elias Begegnung mit Obadja und Ahab. Und da wollen wir auch beginnen. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeig dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer. 3 Jahre Dürre. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, dass Isabel die Propheten des Herrn ausrottete. Da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie, je 50 Mann in einer Höhle, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Das ist ja schon eine Stelle, die man gerne mal so überliest. Oh ja, da gibt es auch einen Obadja, der ist so der Hofmeister, oder es ist der höchste Beamte in einem Staat eines Königs, und der hat irgendwie beides. Der dient sowohl dem Herrn, also dem Gott Israels, und gleichzeitig dient er dem zu der Zeit wohl größten Feind und seiner Ehefrau, die Propheten des Herrn ausgerottet haben. Mhm. Und also erst mit der Beschäftigung mit dem Text ist uns eigentlich aufgegangen, dass das ein unwahrscheinlich schwerer Stand gewesen sein muss. Denn wenn du dich offenbart hast, ich glaube an den Herrn, oder ich versuche andere zu überzeugen, dass das der wahre Glaube ist, dann war das, wie man hier bei Isabel sieht, ein Todesurteil. Gleichzeitig der höchste Beamte desjenigen. Und gerettet, einige Leute gerettet, 100 Propheten des Herrn. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch, von Ihnen mal Schindlers Liste gesehen hat, diesen großartigen Film. Und dieser Herr Schindler ist ja eigentlich in einer ähnlichen Situation. Er Er arbeitet mit in Hitlers Regime, um gleichzeitig eigene Menschen zu retten. Und das ist schon unglaublich beachtlich, auch welche Gratwanderung, was man da für einen inneren Zwiespalt aushalten muss.
Ja, ich glaube, es gibt viele Menschen in der Geschichte, wo man das sieht. Schindler, aber im Dritten Reich glaube ich auch noch mehrere, die an diesem Zwiespalt waren. Ich bin Christ, aber gleichzeitig habe ich einen Eid geschworen auf jemand, der ja alles andere wie gut ist. Und ich stelle mir vor, dass beim Obadja das hier ähnlich war. Also dieses Leben in dieser Zerreißprobe zwischen dem Dienst an dem König, wo Obadja genau wusste, was der macht, das ist falsch. Er ist von Gott eingesetzt als König und gleichzeitig sorgt dafür den Götzendienst in seinem Volk. Und der Glaube, da am Glauben festzuhalten, in dieser Spannung, so ein Mensch in dieser Spannung, finde ich interessant, finde ich spannend. Habe ich mich gefragt, wie geht es mir damit, wie geht es uns damit? Vielleicht lebe ich oder vielleicht der ein oder andere von euch vielleicht auch. In welcher Spannung lebt man, wo man einerseits den Glauben hat und wo man andererseits diesen Glauben nicht äußern kann? Hier in Deutschland, glaube ich, geht es noch gut, aber in anderen Ländern ist das ganz extrem. Jetzt am Wochenende beten wir für verfolgte Christen ganz besonders, da sehen wir das ja. Aber vielleicht auch der ein oder andere, vielleicht nicht groß, dass er um sein Leben fürchten muss, wie der Obadja, aber wo er auch in dieser Spannung ist, was kann ich von meinem Glauben sagen und mit welchen Konsequenzen muss ich dann rechnen?
Ja.
Also alle die sich vielleicht auch so fühlen, die können mit dem Obadja vielleicht ein bisschen mitfühlen.
Ja, und man ist von außen ja auch schnell dabei zu sagen, ja, der kein Rückgrat, das kann doch nicht sein, dass man sowohl hier, also eigentlich, eigentlich zwei Herren dienen kann, wie es auch in der Bibel steht, das kann man eben nicht. Und trotzdem erscheint es zu können. Und mir ist, als wir zusammengesessen sind, eingefallen eine Geschichte von Bertolt Brecht. Da gibt es ja diese 87 Geschichten des Herrn Keuner, die alle ein offenes Ende, irgendein Fragezeichen am Schluss haben. Und es gibt eine Geschichte, die mich seinerzeit schon im Deutschunterricht irgendwie beschäftigt hat. Und deswegen habe ich mich auch daran erinnert.
Erinnern kannst.
Ja, also
du bist ja auch ein bisschen jünger.
Ja, blutjung, das war, als wäre es gestern gewesen. Also gut fast. Jedenfalls, das ist die Geschichte. Der Herr Keuner hält einen Vortrag, und zwar gegen die Gewalt. Plötzlich merkt er, wie das Publikum so zurückweicht und ausweicht. Und dann dreht er sich um und sieht hinter sich die Gewalt, die personifizierte Gewalt. Und die richtet sich auf den Herrn Keuner und sagt, was hast du gerade gesagt? Und Herr Keuner sagt, ich habe mich gerade für die Gewalt ausgesprochen. So, jetzt ist die Szene vorbei und das Publikum, nachher die Menschen kommen ihm und sagen, sag mal, uns erzählst du zuerst, du bist gegen Gewalt, plötzlich sagst du, ich bin für die Gewalt. Hast du denn kein Rückgrat? Und der Herr Keuner antwortet, ich habe kein Rückgrat, damit es zerschmettert wird. Und es ist wichtig, dass ich länger da bin als die Gewalt. Und da habe ich auch gedacht, das ist wahrscheinlich ein für viele Situationen auch ein sinnvoller Gedanke zu überlegen, stelle ich mich komplett dagegen oder bin ich ein Teil dessen und befördere es damit auch und warte, bis es wieder besser wird. Ich glaube, das ist ganz schwer zu beurteilen, was das Richtige ist. Aber hier Obadja, in seiner Funktion würde ich sagen, er hat 100 Propheten des Herrn retten können.
Ja, es ist so spannend und ich glaube, es gibt da nicht die eine richtige Lösung, wo man sagen kann, genau so muss man es machen, alles andere ist falsch. Wenn man dann wieder sieht, zum Beispiel im Dritten Reich, wie viele auch ihren Glauben bekannt haben, dafür dann auch gestorben sind, die standhaft geblieben sind, die in dieser Form Rückgrat gezeigt haben, selbst wenn es ihr irdisches Leben gekostet hat. Ja. Das zeigt diese Spannung und dass die Bibel nicht so einfach ist und sagt, okay, das liest du und dann ist gut und dann weißt du, wie alles geht, sondern hier der Obadja steht für diese Spannung des Glaubens. Und das ist mir auch in der Vorbereitung, auch im Gespräch mit dir ganz neu bewusst geworden, was das auch bedeuten kann.
Und das ist ein erster Hinweis auf das, was später kommt, das lesen wir gleich, nämlich das ganze Volk Israel, was möglicherweise zum großen Teil in dieser Spannung gelebt hat, nämlich einerseits eigentlich hätte wissen müssen, Volk Israel steht zu Gott und gleichzeitig viel Götterei, Nebengötter, Fruchtbarkeitsgötter und alles, was eigentlich eben nicht im biblischen Sinne ist. Ja. Hier ein erstes Beispiel davon. Ja, wir gucken mal weiter ein Stück. Und Ahab sagte zu Obadja, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, das wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen. Dann teilten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich auf einem Weg und Obadja ging für sich auf einem Weg. Da sieht man mal, was Ahab wichtig war, oder?
Ja, ist doch krass, ne? Also was war dem Ahab wichtig? Der war König über das Volk Israel. Und worum kümmert er sich? Um seine Pferde, um seine Maultiere. Dass seine Tiere was zu essen haben, war ihm wichtiger, wie die Menschen, dass die was zu essen haben und dass die bei Gott bleiben. Wie verkehrt kann man denken?
Ja. Ja. Deswegen wurde Elia geschickt. Und es geht ja jetzt weiter. Elia läuft ja jetzt und geht. Vers 7. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam ihm Elia entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sagte, bist du es, mein Herr, Elia? Und er sagte zu ihm, ich bin es. Geh hin, sag deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Er aber sagte, worin habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, damit er mich tötet? Da spricht ja ganz viel Angst raus, ne? Und man da sagt sich, Moment mal, Obadja, der kennt ihn doch und jetzt aber in dieser Situation ist er in Todesgefahr. Mhm. Und warum das so ist, das lesen wir in den nächsten Versen. Da heißt es, so wahr der Herr, dein Gott lebt, also sagt Obadja, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen, dann sagten sie, er ist nicht hier. Dann ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Warum sollten die schwören? Weil auf mein Eid der Tod stand. Das heißt, wenn man dort falsch ausgesagt hat und er hätte sich doch dort versteckt, dann hätte Ahab ziemlich massiv durchgegriffen. Und jetzt weiter, Obadja. Und nun sagst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, dann wird dich der Geist des Herrn davontragen. Ich weiß nicht wohin, wenn ich dann komme, Ahab zu berichten und er findet dich nicht, wird er mich umbringen. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn umbrachte? Dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, 50 hier und 50 da, jeweils in einer Höhle, und dass ich sie mit Brot und Wasser versorgte. Das war seine Situation. Jetzt gucken wir noch einen weiter. Denn jetzt kommt, und nun sagst du, geh hin, sag deinem Herrn, siehe, Elia ist da, dann wird er mich umbringen. Das ist die Angst von Obadja gewesen, dass nachher Elia nicht gefunden wird. Und Elia sagt ihm jetzt aber, so wahr der Herrscharen lebt, vor dem ich stehe, heute werde ich mich ihm zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Und Ahab ging Elia entgegen.
Daran sieht man, ich finde es interessant, wer hat eigentlich Angst? Die Frage. Wer hat Angst zu Recht und wer hat Angst vielleicht auch nicht zu Recht? Obadja, von ihm wird hier von der Angst, von der Todesangst berichtet. Er hat es natürlich auch erlebt, wer alle schon umgebracht worden ist.
Ja.
Aber Elia, der den Auftrag hat, jetzt zu Ahab zu gehen, der müsste ja viel mehr Angst haben. Hier wird überhaupt nicht berichtet, sondern er tröstet den Obadja und sagt, hab keine Angst.
Ja, weil er weiß, es ist der Auftrag des Herrn und er muss ihn unbedingt begegnen. Und in den nächsten Versen lesen wir, was jetzt passiert. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel uns Unglück gebracht hat? Er aber sagte, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Also wer ist schuld an der jetzigen Situation des Volkes Israel?
Genau, jetzt kommt es zum Showdown. Und die Frage, wer ist schuld an dieser Frage, an dieser Situation? Aber auch wieder, wie fällt mir hier wieder auf, wie das Denken vom Ahab verkehrt ist. Wie er ein verkehrtes Denken hat. Also muss man sich ja mal fragen. Ne? Man weiß es, er ist König von Israel. Die Situation ist eigentlich klar. Ich glaube nicht, dass er das einfach nur so sagt, sondern der denkt das ja wirklich. In meiner Erklärung, wie ich es mir erklärt habe, ist es wie Götzendienst, wie permanenter Götzendienst und das Aussetzen sich von Götzen, wie das Denken umkehren kann und realitätsfern werden kann, wenn du einfach dich nur noch mit falschen Dingen abgibst.
Ja, das ist sicherlich der Ausdruck hier, der klarer eigentlich nicht geschrieben sein kann.
Ja.
Ja, und jetzt geht's weiter. Dass Elia muss ja jetzt das Volk Israel, auch den König davon überzeugen, dass es nur einen Gott gibt. Und jetzt kommt dieses Gespräch zustande. Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isebels essen. Übrigens, die 400 tauchen nachher gar nicht mehr auf, aber die 450, die spielen noch eine ziemlich wichtige Rolle. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Jetzt kann man sich das so gut vorstellen, was da passiert. Und das ist die zweite Überschrift, die hier genannt wird. Elia und die Propheten des Baal auf dem Karmel. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, übrigens das ganze Volk wird hier zum ersten Mal namentlich benannt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort.
Na, was das Volk hier macht, das Volk kommt. Und eigentlich, jetzt, wenn man das im Nachhinein alles sieht, müsste man denken, das Volk, das müsste doch auch Bescheid wissen. Da müsste doch klar sein, wer ist schuld, wer ist Gott. Aber das Volk vermutlich so verblendet, so verführt, so versucht, von den Baalspropheten, dass die hier noch nicht mal eine Meinung äußern.
Ja, oder verängstigt, was auch immer. Ja. Keine Reaktion. Aber es geht ja glücklicherweise noch weiter ein Stück. Da sagte Elia zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Übrigens, da ist uns beiden aufgefallen, eigentlich lügt er ja hier. Ne? Er weiß ja, 100 Propheten sind irgendwo in Höhlen versteckt. Aber er sagt, ich allein bin übrig geblieben als Prophet. Das macht er sicherlich auch, um niemanden in Gefahr zu bringen. Aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Man gebe uns nun 2 Stiere. Jetzt geht's los. Das sind die Regeln. Sie sollen sich den einen von den Stieren auswählen, ihn in Stücke zerschneiden und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte, das Wort ist gut. Heutzutage würde man sagen, eine neue Netflix-Serie, aber so richtig spannend. Also jetzt ist das Volk sprachfähig und erinnert sich vielleicht zu sagen, ja, da war was ganz Wichtiges. Und wir können jetzt den Beweis miterleben. Das Wort ist gut.
Ja, ich glaube, das hat ja auch Spannung, also Brot und Spiele. Ne? Das hat jetzt ja Spannung.
Ja.
Und in der Zuschauerrolle zu sein und mal sagen, jetzt gucken wir uns mal an, jetzt gibt es ein Spektakel. Ja, das Volk.
Ja.
In der Zuschauerrolle.
Und im Vers 21, in dem obersten Vers, da steht das Wort, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Im Originaltext ist dieses Hinken wohl, da wird ein Wort für gebraucht, was diese kultischen Tänze meint, aber auch gleichzeitig ins Lächerliche zieht. Also er bezeichnet es als Hinken, was die machen, um ihre Götter herumzutanzen. Und er fragt sie, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und das ist das, was wir eingangs ja auch schon mal versucht haben darzustellen, wie schwierig das für uns möglicherweise ist. Heutzutage hinken wir auch immer wieder mal, hängen wir zwei Göttern nach, zwei Dingen, die eigentlich nicht vereinbar sind. Auf was schauen wir, auf was konzentrieren wir uns? Wo ist auch unsere Zeit, die wir zuwenden?
Ja, bei mir in der Übersetzung stand, wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Geht ja gar nicht. Also entweder ich bin auf der Hochzeit und tanze da, auf der einen oder auf der anderen. Aber das heißt, das Volk hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass es zerrissen wurde, dass es auf zwei Hochzeiten gleichzeitig getanzt hat. Und ich habe mich dann auch gefragt, wo ist das vielleicht bei mir? Wo kriege ich gar nicht mehr mit, dass ich auch auf zwei Hochzeiten, die nicht miteinander vereinbar sind, wie lange hinke ich auf zwei Seiten? Wenn ich auf jeder Seite versuche zu gehen und der Graben wird immer tiefer, dann zerreißt es mich irgendwann. Wo ist das vielleicht bei mir der Fall?
Ja. Wo steckt die Versuchung?
Ja.
Also die Versuchung, man muss Geld verdienen, um das Häuschen abzuzahlen, um die Familie zu versorgen. Man muss im Beruf sich auch durchsetzen, dass man nicht ins Hintertreffen gerät. Man will Dinge, die man für richtig hält, auch durchsetzen. Es kostet Zeit, kostet Energie. Man nimmt Zeit wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das die Jüngeren und die Älteren gleich betrifft. Bei unserer Familie würde ich sagen, Tendenz Richtung Jünger. Allein Smartphone, iPad, Internet, alles, was man online tun kann. Es gibt ja Statistiken ohne Ende, die sagen, wie viel Zeit und damit wie viel Raum in meinem Leben ich dem gebe, was nicht Glaube heißt, was nicht Beten heißt, was nicht Gottesdienst, was nicht Gemeinde, was nicht Konzentration, was nicht Bibellesen heißt. Wie viel Raum gebe ich dem, was das zweite Bein ist, was eben ins Hinken bringt?
Ja, und ich merke das nicht nur bei den Jüngeren oder bei der Jugend, sondern dass es bei mir selber schon so ist. Wenn man dann mal im Internet ist, wenn man dann mal am Smartphone ist und hier und da guckt und einem da verschiedene Sachen vorgeschlagen werden, wie schnell rutscht man da rein, wenn man nicht entschieden hat und entschieden ist, aber wie hoch die Versuchung ist.
Ja.
Und ich glaube, dieses Hinken auf zwei Beinen, das stellt die Versuchung auch dar. Und die Verführung, und das ist für mich, für diesen zweiten Teil eigentlich so das Schlüsselwort. Mhm. Versuchung und Verführung von den Baalspriestern an das Volk, dass es auch nicht mehr klar entscheiden kann. Ja. Was ist Hinken auf zwei Seiten, was ist Verführung heute? Ne? Also Medien können eine Sache sein.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, dass es da auch noch viele andere Dinge gibt. Ich habe mal was gehört von jemand, der hat, glaube ich, aber eher zu Leitern gesprochen, von Gemeinden, und hat gesagt, es gibt drei große Versuchungen heute für Gemeindeleiter. Und ich glaube, dass nicht nur Gemeindeleiter sind, sondern dass es auch anderes. Und die drei großen Versuchungen sind Geld, sind Sexualität oder Pornografie und sind Macht und Einfluss. Und viele Leiter, sieht man ja auch, scheitern an diesen drei Dingen. Aber eben nicht nur Leiter, sondern auch ganz normale Christen. Diese Versuchung, ich glaube, das muss man sich bewusst machen und man muss bewusst damit umgehen und sagen, das ist die Versuchung, das ist die eine Seite, auf der könnte ich laufen, auf der könnte ich hinken, aber ich entscheide mich bewusst für die andere Seite. Aber ich muss mir es erst bewusst machen.
Ich denke auch, das ist der beste Weg. Bewusst machen, Entscheidung treffen, zur Entscheidung stehen und immer wieder sich rückfragen, ob das die richtige Entscheidung ist. Und da hilft Beten, da hilft Bibellesen, da hilft Gemeinde, Gottesdienste, ganz bestimmt dabei, sich und dafür offen zu halten.
Ja. Und vielleicht, wo muss ich mich von bestimmten Einflüssen auch bewusst zurückhalten? Wo sind es Orte, wo sind es Medien, wo sind es vielleicht Personen, wo sind es auch Organisationen? Was ist nicht vereinbar mit meinem Glauben und wo muss ich nicht, und das merke ich bei mir, da findet man ja immer leicht eine Ausrede für sich selber. Und sagt, ach, so schlimm ist das Kümmern ums Geld doch gar nicht. Und so weiter. So schlimm ist Verantwortung ja gar nicht. Das ist, aber man findet die Ausrede, und ich merke das bei mir, dass so leicht kommt, dass das Macht über einen gewinnt. Und wo muss ich mich da manchmal wirklich auch bewusst zurückziehen?
Ja. Und dass jedes Einzelne davon ist wahrscheinlich in Maßen genau richtig. Also Geld. Ganz ohne Geld wird schwierig. In dem Großraum Stuttgart, ganz ohne Geld, ist nicht so richtig gemütlich. Sexualität, wir würden den ganzen Kindergottesdienst gar nicht machen können, wenn es das nicht auch gäbe. Und
Gott hat uns das geschenkt.
Und, ja, und macht es eben auch, wenn man eine Rolle übernommen hat, zu sagen, okay, ich versuche das bestmöglich auszufüllen. Es hat damit nicht mit Macht über jemanden, sondern auch eine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Alles in Maßen, glaube ich, ist genau richtig. Aber die Frage ist, ist das wie so ein Dornbusch, der dann nachher den eigentlichen Keim überwuchert und erstickt? Mhm. Oder schaffen wir das, dass alles seinen Raum bekommt?
Ja. Und da stehen wir immer wieder im Zwiespalt und ich glaube immer wieder in der Versuchung, ja, Dingen mehr Raum zu geben, als es ihnen zusteht.
Und genau so geht die Geschichte nämlich auch weiter. Da wird sortiert, da wird bewusst gemacht. Jetzt, ich habe da ein paar Verse übersprungen, also die Baalspriester bauen jetzt ihren Tempel auf und die sind wie die Angestochenen um diesen Tempel herum und Gott schenke uns Feuer, Baal erhöre uns und nichts passiert, gar nichts. Und dann, es geschah um die Mittagszeit, da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott, er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen. Übrigens, im Original steht, sein Geschäft verrichten. Also wenn man das wörtlich über... Da hat die Bibel wahrscheinlich gesagt, das können wir den Lesern nicht zumuten, wir nehmen lieber, er ist austreten gegangen, obwohl die nah drin dran sind am Originaltext. Oder er ist auf einer Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen.
Lauter menschliche Eigenschaften für diesen Baalgott, ne?
Ganz genau, genau. Ja, so hat man ihn sich vorgestellt, eben nicht... Ja. Permanent da, sondern auch mal beschäftigt mit irgendwas. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern, mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen, nichts. Aus unserer Sicht genau richtig. Ja, so ist es. Und jetzt ist Elia dran. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat hin zu ihm. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und die Herrichtung des Aufbauen dieses Altars ist voller Symbole des Herrn und des Richtigen. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit für 2 Maß Saat. Und da ist mir, und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es überhaupt Zufälle gibt, ihr erinnert euch, dieses Bild hat Silke letzte Woche am Montag gemalt und so kann ich mir das auch vorstellen. Jetzt wird der Altar wird mit einem Ring, mit einem Graben umschlossen, damit das Heilige in der Mitte unangetastet bleiben kann. Ich finde das ein tolles Bild genau dafür. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Stier in Stücke und legte ihn auf das Holz und er sagte, füllt 4 Eimer Wasser, also die 4 Elemente, 4 Eimer Wasser, und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal. Die Dreieinigkeit. Und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Jetzt ist der Altar des Herrn wieder errichtet.
Und das ist, also das kann man so lesen und kann denken, ah ja, so ist es, so haben sie es gemacht. Aber 23 beschäftigt sich ja gerade mit der Stiftshütte und erkennt da ja auch, und da ist ja auch so viel Symbolik drin, ne? Ja. Und das erkennt man jetzt hier auch, diese 12 Zahl als für die Stämme Israel. 3x4 Eimer sind auch 12. Und man kann sich ja fragen, warum machen sie das jetzt hier mit Wasser? Warum gießen sie das da drauf? Das hat ja nicht nur, dass man es Gott schwerer machen möchte und sagen, na dann brennt es nicht so, sondern das ist ein Zeichen für die kultische Reinigung dieses Opfers. Als die Zeit spielt eine Rolle, als die Zeit der Speiseopfer da war, Dann hat man es gemacht, nicht zu irgendeinem Zeitpunkt. Also der Graben als Trennung, hast du schon gesagt, von dem Heiligen und dem Unheiligen. Weil hier der heilige Altar ist, an dem Gottes Gegenwart jetzt sichtbar wird. Also das ist voller Symbolik und das ist nicht zufällig.
Ja, und den Gesetzen entsprechend. Wir befinden uns ja ungefähr im 9. Jahrhundert vor Christus, also bald 3000 Jahre vor unserer jetzigen Zeit. Ja, und dann geht das weiter, nämlich was passiert jetzt? Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Hier steckt der Auftrag dahinter, den Elia vom Herrn bekommen hat. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel das Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott.
Ja, das Feuer, ist der Beweis. Das Feuer, das, ich glaube, wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, das noch zu untersuchen, aber das Feuer vom Himmel ist in der Bibel, im Alten Testament, ganz oft ein Zeichen, dass Gott redet, dass Gott entscheidet und dass Gott Gegenwart Gottes. Sodom und Gomorra, nur mal als prominentes Beispiel, wo Gott Feuer vom Himmel geschickt hat. Aber das können wir jetzt nicht noch ausführen.
Ja, oder auch Mose am brennenden Dornbusch, wo Feuer das Symbol ist, dass jetzt etwas ganz Entscheidendes passiert.
Und genau das kommt hier eben vor, dieses Feuer vom Himmel, wo Gott zeigt, wer der wahre Gott ist.
Ja. Und dann passiert etwas, was viele Theologen verstört und gleichzeitig übrigens auch in einen theologischen Disput miteinander bringt. Und Elia sagte zu ihnen: Packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Und da gibt es verschiedene Auslegungen. Wir können das leider nicht lösen, oder Gott sei Dank vielleicht, nicht lösen. Es gibt diejenigen Ausleger, die sagen, das ist nicht Bestandteil des Auftrags Gottes, denn es steht da, und Elia sagte zu ihnen. Und es gibt diejenigen, die sagen, das gehört zu dem, was dort oben geschehen ist, und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe, dass es also doch Teil des Auftrags ist. Und es gibt es noch eine dritte wichtige Information, die nämlich besagt, das Töten dieser Art von Propheten ist von Mose her noch im Gesetz festgeschrieben gewesen. Ja. Dass wie immer es auch sei, auch das muss man offen lassen. Ich glaube, da muss jede und jeder von uns selber schauen, welcher Interpretation für ihn diejenige ist, die passt. Denn eine echte Lösung, wir haben sie nicht gefunden, und wir haben jeweils auch mit Theologen gesprochen, und ich hatte vorhin eine Diskussion mit Manfred Kiefer auch darüber, weil er gesagt hat, aber es ist doch so. Und wir konnten eigentlich nur gemeinschaftlich dann feststellen, es gibt viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Klar ist bloß, in der Bibel, im Alten Testament, aber auch im Neuen, wird das sich gegen Gott stellen, wenn man das so weit treibt, dass es irgendwann einen Point of No Return gibt, dann bleibt eigentlich nur noch der Tod für diejenigen oder für denjenigen.
Ja, und ich würde gerne nochmal, also man kann sich ja fragen, ist das jetzt Rache von Elia, ist das jetzt Willkür, warum tötet er die, passt überhaupt nicht zu unserem humanistischen Weltbild.
Ja.
Aber ich habe auch nochmal geguckt, in 2. Mose 23, also das ist so im Kontext, die 10 Gebote sind 2. Mose 20, und dann gibt es noch Verhaltensregeln, und da steht in 24, du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch tun, was sie tun, sondern du sollst sie umreißen und ihre Steinmale zerbrechen. Das ist nicht Toleranz, sondern das heißt, entferne diese Götzen. Und dann geht es auch weiter, da geht es dann auch um die Bewohner. Lass sie nicht wohnen in deinem Lande, dass sie dich nicht verführen zur Sünde wider mich. Denn wenn du ihren Göttern dienst, wird dir das zum Fallstrick werden. Also Gott hat ein großes Interesse, dass die Verführer nicht im Volk Gottes wohnen. Dass es eine Trennung gibt zwischen dem Volk Gottes und den Verführern. Er möchte nicht, dass die Verführer im Volk Gottes sind. Und so verstehe ich das jetzt auch hier. Gott möchte, ich meine, das sind ja nicht irgendwelche unschuldigen Leute aus dem Volk, die da vielleicht nichts dafür können, sondern das waren die Vertreter des Baal, das waren die Götzenvertreter. Die haben diesen Götzenkult gelehrt und reingebracht. Und Gott möchte nicht, dass das im Volk Gottes Platz hat.
Mhm.
Das ist mir da einfach nochmal wichtig, dass das nicht irgendwie ist oder Willkür ist, sondern dass Elia hier ein Stück weit den Willen Gottes vollstreckt.
Ja, eine schwierige Stelle.
Eine schwierige Stelle und letztendlich
aber sie
haben
gehört
wir keine,
dazu.
Ja,
sie ist Inhalt.
Genau. Kann man auch nicht einfach weglassen und sagen, das lassen wir weg, weil wir es nicht verstehen.
Ja.
Sondern wir lesen und sagen, was wir darüber denken.
Ja.
Oder das denke ich zumindest drüber.
Ja, und in Sachen Dürre, in Sachen Hungersnot passiert nämlich jetzt auch genau das in den nächsten Versen. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss, trink, denn da ist ein Geräusch und Rauschen des Regens. Und jetzt gehen die auf den Berg Karmel und insgesamt lassen sie einen Bediensteten 7-mal hochgehen. 3 + 4 = 7. 3 × 4 = 12. Wieder eine so wichtige und geschichtsträchtige, aussagekräftige Zahl. Ja, und zum Schluss kommt genau das. Am Horizont taucht dann beim 7. Mal eine kleine Wolke auf, dann kommen mehr Wolken und auf der nächsten Seite sehen wir dann das Ergebnis, nämlich genau das. Es kommt tatsächlich der Regen und damit auch, ich glaube symbolisch, die Reinigung des Volkes Israel wieder zurück zu Gott.
Ja.
Was,
ich glaub, wir müssen
gibt
zum
dir,
Ende kommen.
Was gibt dir diese Geschichte mit? Ja, bei mir spiegelt so, ich sehe da nichts bei der Uhr.
Ach so. Der erste Teil, Obadja, zeigt für mich so Glaube in der Zerreißprobe, würde ich es mal nennen.
Ja.
Der Glaube, der in der Zerreißprobe steht zwischen dem, dass ich in dieser Welt lebe und da gewisse Pflichten habe und meinem Glauben. Ich wünsche mir Weisheit für mich. Ich wünsche mir Weisheit für euch, da immer wieder richtig zu entscheiden. Was kann ich tun? Was kann ich sagen? Die Frage des Rückgrats. Also das ist für mich diese spannende Frage, ohne dass ich eine Antwort habe, was ist da richtig?
Ja.
Und das Zweite ist für mich der Kampf des Glaubens jetzt hier mit den Propheten. Der Kampf des Glaubens. Wo stehen wir? Wo stehe ich da? Nicht in der Zuschauerrolle wie das Volk, sondern dass ich auch nicht hinke auf zwei Seiten, sondern dass ich eine Entscheidung treffe für Gott. Und nicht irgendwie wird es schon gehen, ich komme da hin und ich kriege das miteinander, sondern dass ich mir wünsche, dass ich da wirklich klar stehe. Und ich glaube persönlich, dass wir in einer Zeit leben, da ist es mehr oder weniger einfach. Aber dass es Zeiten geben wird, da wird es auch für uns noch schwer.
Mhm.
Und wenn es vielleicht nicht für uns Alte ist, vielleicht für unsere Kinder, für die Jüngeren, aber in der Zeit und dass wir uns darauf vorbereiten, wie können wir in dieser Zeit, in diesem Konflikt, in diesem Kampf des Glaubens leben? Und was bedeutet Verführung? Und das ist das Dritte, dass ich mich trennen will von Verführungen, wie immer sie auch aussehen. Und als Letztes würde ich es einfach nochmal gerne, die Isabel hat es ja sogar in die Offenbarung geschafft, weil da ist ein Satz, der hat mich dann auch überrascht, aber der zeigt auch, wie wichtig Gott das ist. Im 4. Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira, Offenbarung 2, Vers 20, da kommt wieder die Wichtigkeit Gottes von der Verführung raus, wie wichtig ihm das ist. Da sagt er zu der Gemeinde, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Das ist der Link zu hier. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Lasst uns wachsam sein hier für solche Verführungen im persönlichen Leben, in der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde. Das nehme ich mit.
Vielen Dank. Danke. Du betest noch zum Schluss.
Ich bete sehr gerne zum Schluss. Himmlischer Vater, danke, dass du da bist und dass wir um dich wissen als diesen großen, allmächtigen Kopf, Gott, der für uns kämpft. Und dass wir in diesem Kampf des Glaubens nicht alleine sind, sondern dass du ihn letztendlich für uns kämpfst. Gib uns Weisheit, da immer wieder richtig zu entscheiden. Gib uns Weisheit in unserem Leben, dass wir dich bekennen, dass wir nicht feige sind und gleichzeitig so leben, dass andere Menschen gewonnen werden. Hilf uns im Kampf des Glaubens, die Verführungen zu erkennen. Ganz persönlich für uns, für mich, aber auch in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Danke, dass du da bist und dass wir wissen, du bist der mächtige Gott. Du bist alleiniger Gott und wir wissen um dich. Das begeistert mich. Amen.